dass wir uns überlegen, was konkret will ich denn? Und der Schlüsselbegriff für mich ist da Klarheit. Bin ich mir wirklich klar, was ich wirklich will? Oder gefällt mir nur die Idee? Ich bin für alles verantwortlich, was mir widerfährt. Wenn ich jetzt frisch geduscht, gestriegelt, im Anzug oder wie auch immer über die Straße laufe und dann fährt ein Auto durch eine Riesenpfütze und macht mich total dreckig und nass, habe ich dafür 100% Verantwortung. Also das Beste, was wir tun können, um einen sicheren Job zu haben, ist heute einen möglichst guten Job zu machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Markus, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir werden uns heute über unterschiedlichste Themen unterhalten. Ganz klar natürlich über das Thema Führung. Das ist das Thema, wo du so ein bisschen herkommst. Ich habe es gerade schon gesagt, am liebsten mache ich so, dass ich meine Gäste einmal ganz kurz selbst vorstellen. Von dem her würde ich direkt das Wort einmal an dich übergeben, Markus. Wer bist du, woher kommst du, was machst du und warum sprechen ausgerechnet wir beide heute über Führung?
Genau, erstmal vielen Dank für deine Einladung, Max. Freue mich, dass wir heute hier zusammen etwas plaudern dürfen. Genau, Führung ist nicht nur ein bisschen das, wo ich herkomme, sondern das ist mein leidenschaftliches Thema, was ich verkörpere. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig als Coach, als Speaker, als Trainer für das Thema Führen, sich selbst führen und Mitarbeitende führen. Davor war ich angestellt bei Unilever 9 Jahre, davon 8 auch als Führungskraft. Und ich liebe das einfach, Menschen zu unterstützen, ihre herausfordernden Ziele anzupacken und zu erreichen, auch wenn vielleicht manch einer sagt, boah, wie willst du das hinkriegen? Das ist meine Leidenschaft, da einfach nicht nur bei mir selbst, an mir selbst zu arbeiten. Mein wichtigster Wert ist Wachstum, Lernen. Ja, deshalb lese ich viel, deshalb bilde ich mich oft weiter. Und das möchte ich auch meinen Kundinnen, Führungskräften in allermeisten Fällen eben beibringen und sie unterstützen, da weiterzukommen.
Ja, sehr cool. Vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben uns kennengelernt auf der ZP dieses Jahr, und also der Zukunft Personal dieses Jahr, und habe dich auch als Speaker erleben dürfen. Und da sind bei mir einige Groschen gefallen. Darum bin ich auch direkt im Nachgang auf dich zugekommen. Und daraus ist jetzt Gott sei Dank dieses Gespräch entstanden, wo wir uns im Podcast unterhalten können. Genau, von dem her, Markus, ich habe ja schon eingangs gesagt, das ist jetzt hier kein Führungskräfte-Podcast, sondern sehr, sehr breit gefächert, ja, auch vom Publikum her. Deshalb würde mich jetzt einmal interessieren, du bist ja als Führungskräfte-Coach unterwegs. Wie überträgst du denn deine Lehren aus dem Führungskräfte-Coaching oder wie können wir diese Lehren aus dem Führungskräfte-Coaching aufs Leben allgemein übertragen? Also was können wir daraus lernen oder was hast du vielleicht auch daraus gelernt?
Ja. Ein wichtiger Teil im Führungskräfte-Coaching ist ja, sich selbst zu führen. Also ich darf mich selbst erstmal in gewisser Weise disziplinieren, mir Dinge vornehmen, die anpacken, die umsetzen, Ziele erreichen, mich gesund ernähren, Sport halten, Termine einhalten. All diese Sachen, das machen ja Führungskräfte. Das mache ich in meinen Coachings, in meinen Seminaren oder auch Vorträgen dann für die Führungskräfte und gebe da allerhand Material an die Hand. Und das Gleiche ist ja das, was jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört, auch sich immer wieder fragt, wie schaffe ich es denn vielleicht, mehr Sport zu machen, mich gesünder zu ernähren etc. Und insofern ist das 1:1 übertragbar, ob jetzt eine Führungskraft sagt, sie möchte regelmäßige Mitarbeitergespräche führen oder möchte ein großes Projekt wirklich mal nicht immer auf den letzten Drücker machen, sondern vielleicht frühzeitig anpacken und nicht immer eine Nachtschicht machen, um es zu erledigen. So klassische Themen, die in meinen Coachings vorkommen. Und genauso geht es ja allen Menschen da draußen. Ja, Neujahrsvorsätze, die 80-90% sind am 31. Januar schon passé. Und wie schaffen wir es dann, da wirklich dran zu bleiben? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir uns überlegen, was konkret will ich denn? Mhm. Und der Schlüsselbegriff für mich ist da Klarheit. Bin ich mir wirklich klar, was ich wirklich will? Oder gefällt mir nur die Idee? Das ist der Unterschied, den ich mache, ja? Mir gefällt die Idee, einen Waschbrettbauch zu haben, aber ich will es nicht wirklich, weil daran, wie mein Bauch aussieht, sehe ich, ob ich es will, ob mir nur die Idee gefällt. Und ich glaube, diese Unterscheidung bewusst zu tun, möchte ich das wirklich mit all den Konsequenzen, all den Preisen, die ich dafür zahle, weil wenn ich jetzt 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen möchte, dann habe ich halt nicht 3 Abende auf der Couch. Oder je nachdem, was ich sonst noch so tue. Ja. Also bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen, wenn ich es wirklich will. Und sich das konkret vorzunehmen, es sich messbar vorzunehmen, es sich aufzuschreiben. Da gibt es viele, viele Beispiele, um sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und vielleicht den Gedanken noch, dann kannst du gerne mal weiter rein nachfragen, was du meinst, was fürs Publikum hier spannend ist. Disziplin ist nicht die beste Art und Weise, um uns neue Dinge anzutrainieren oder uns sie anzugewöhnen. Eine gewisse Disziplin natürlich, aber das Entscheidende ist diese Klarheit, dieser innere Wunsch, dieses Brennen dafür, was zu tun. Und nicht, ich könnte ja mal ein bisschen weniger Fleisch essen oder ein bisschen mehr Gemüse. Mhm. Ja, das kommt nicht so weit.
Also das heißt, wenn du solche Themen im Alltag angehst oder wer auch immer da draußen, dann wäre deine Empfehlung sozusagen herzugehen und zu sagen, alles klar, das ist mein Ziel, mein klar definiertes Ziel. Und ich muss aber meine Prozessschritte sozusagen, wie ich an dieses Ziel komme, für mich einmal definieren. Also du siehst das sozusagen als Projekt einmal. Verstehe ich es richtig?
Du kannst es als Projekt nehmen, als leidenschaftlichen Wunsch oder inneres Brennen, wie auch immer du das nennen möchtest. Aber je klarer ich mir das vornehme, desto klarer. Also ich bin zum Beispiel, ich habe schon immer darüber nachgedacht, ich gehe mal wieder ins Fitnessstudio. Und genau vor drei Wochen habe ich mich angemeldet. Und erst war mein Ziel nur, ich mach schon viel Sport. Deshalb brauche ich das jetzt nicht so wirklich. Aber ich bin über 50, ja, also ich merke, mein Körper, der könnte vielleicht ein paar mehr Muckis vertragen. Ich bin nicht so ein Muskeltyp. Und habe gesagt, jetzt meldest du dich an. Und erst wollte ich nur einmal die Woche gehen. Habe ich gemerkt, einmal die Woche? Markus, ist ja auch lächerlich. Ja? Also ich gehe jetzt zweimal die Woche. Mhm. Das ist mein Ziel, zweimal die Woche zu gehen. Das ist mein erklärtes Ziel. Habe ich, glaube ich, noch bisher, also Freunde habe ich erzählt, aber sonst noch nicht. Und dafür darf ich halt diese Klarheit haben und das anpacken. Und ich bin ein bisschen flexibel, ja. Ich bin nicht jedes Wochenende in Hamburg, da wo ich jetzt gerade bin, bin noch mal woanders. Und dann gehe ich halt da ins Fitnessstudio, hole mir eine Tageskarte oder sowas, weil ich will jetzt diese zweimal die Woche Aktion machen für ein Jahr. Und dann schaue ich mal weiter.
Ah, okay. Also du hast ja den fixen Zeitrahmen gesetzt von einem Jahr und das fixe Ziel zweimal die Woche, no matter what.
Genau. Also wenn ich jetzt krank bin, wir dürfen da auch eine gewisse Flexibilität haben. Angenommen, ich bin jetzt krank oder erkältet, dann gehe ich natürlich nicht ins Fitnessstudio. Ja. Und dann ist es trotzdem zu 100% okay. Ich hatte neulich einen Führungsrat im Coaching, der sagte so, ja, ich war jetzt so ein bisschen erkältet und so, aber ich hole das jetzt nach. Und sage ich so, hol es nicht nach. Gib deinem Körper genug Zeit zu regenerieren. Und wenn du wirklich wieder genesen bist, fängst du langsam wieder an und kommst irgendwann wieder auf deine 1, 2, 3 Mal die Woche, was auch immer du dir da vorgenommen hast. Aber wenn wir krank sind oder wenn wir uns um ein wichtiges Thema kümmern, wenn wir auch mal sagen, ich arbeite heute mal länger aus irgendwelchen Gründen, gehe heute nicht zum Sport oder sagst sogar eine Verabredung mit Freunden ab, das darf immer mal sein. Nur wenn wir es dann einreißen lassen und dauernd die Verabredung mit Freunden absagen aus irgendwelchen Gründen, Arbeit oder anderen Sachen, das ist dann doof.
Also das heißt, was ich jetzt gerade so ein bisschen raushöre, ist eine gewisse Struktur mitzubringen und eine gewisse Klarheit mitzubringen, wo ich denn hin will und wie ich dorthin gelangen kann. Ich meine, der Weg ist ja immer das Ziel auch irgendwo, sage ich mal. Ich meine, bei so kleinen Dingen wie ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und das Resultat, da erwarte ich mir dann XY, das ist jetzt relativ einfach. Mir fällt jetzt gerade das Beispiel ein, wo du von Hamburg nach Garmisch-Partenkirchen in die Berge Zugspitze, auf jeden Fall.
Genau, Zugspitze.
Zugspitze, dankeschön, in die Zugspitze. Gereist bist, da war auch der Start klar, das Ziel war klar, aber das dazwischendrin war noch nicht ganz klar.
Genau. Also die Idee war, in 4 Wochen von Hamburg zur Zugspitze ohne Geld. Das heißt, jeden Tag durfte ich jemanden finden, der mir was zu essen gibt oder Geld dafür gibt, der mich mitnimmt in die nächste Stadt und der mich zu Hause bei ihm schlafen lässt oder bei ihr. Und ich hatte einen Kameramann mit dabei, Fabian, und ich durfte immer für 2 Leute sozusagen diese Sachen besorgen. Das war für mich eine riesige Herausforderung, vor allem eine emotionale Herausforderung. Und die Idee war, eins von meinen Büchern heißt Die unendlich Stolzformel, tu, was du nicht kannst. Mhm. Und die Idee war zu sagen, mich fragt dann jemand, Markus, was machst du denn, was du nicht kannst? Und da bist du gedacht so, ja, okay, ich mache auch ganz viel, ich bin selbstständig und bin 10 Jahre verheiratet, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, ja. Und dann wurde diese Idee geboren, dann beweis doch mal, mach doch selber mal was, was du noch nicht kannst. Und das war dann diese Reise, denn ich durfte das Schlimmste, also die größte Herausforderung war für mich, jemanden zu finden, der mich bei sich zu Hause übernachten lässt, spontan aufgrund einer Begegnung auf der Straße. Und dann hatte ich halt die Aufgabe, innerhalb von wenigen Momenten oder Minuten so eine Vertrauensbasis zu einer anderen Person herzustellen, dass sie sagt, ja, kannst du bei mir pennen.
Wow.
Oder sogar zwei Leute. Und das war halt für mich, und das war zum Teil super einfach, und zum Teil durfte ich halt echt viele Leute fragen. Ich habe hunderte von Neins bekommen auf dieser Reise, weil Leute einfach keine Lust hatten, was ja auch normal ist. Nur, wenn du was wirklich willst, dann schaffst du es auch irgendwo. Wir haben tatsächlich, einmal war ich so frustriert, da hatten wir so ein bisschen Spendengelder gesammelt, da haben wir tatsächlich in der Jugendherberge übernachtet, weil ich so mega frustriert war, weil uns was anderes misslungen ist oder mir misslungen ist. Ansonsten hat es immer geklappt. Wir haben immer jemanden gefunden, der uns zu Hause hat übernachten lassen.
Crazy.
Ja,
das,
crazy.
Das hat ja auch was mit mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, Persistence zu tun, also mit dranbleiben und Beständigkeit zu tun, das dann wirklich durchziehen zu wollen.
Genau, scheitern war keine Option. Ich wollte das machen und die größte Angst, die ich hatte, war, im Park übernachten zu müssen, weil das nicht geklappt hat und dass dann jemand die ganzen Sachen klaut. Das war eigentlich meine Angst. Ansonsten emotionales Auf und Ab. Wenn du 3-4 Mal ein Nein bekommen hast, dann ist es schon frustrierend. Nur ein Nein heißt ja, du hast dich noch nicht genug angestrengt. Mhm. Ja, ein Scheitern heißt, das war noch nicht genug.
Mhm. Mein Dad sagt immer, noch ein Impuls notwendig.
Genau, noch ein Impuls notwendig. Du darfst halt weitermachen, solange bis es klappt.
Ja.
Wenn du jetzt genau bei einer Person übernachten willst, genau in diesem Haus, das geht natürlich nicht. Aber irgendwo in einer Stadt, wo 20.000 oder 50.000 Einwohner leben, eine Übernachtung zu finden, das ist schon möglich. Natürlich nicht, wenn du erst um 23 Uhr anfängst zu fragen. Ja, das wäre ein bisschen schwierig.
Das ist klar, ja, ja. Aber du musst ja auch Strecke machen zwischendrin, ne? damit du an die Zugspitze kommst. Ist ja nicht, ist ja kein Katzensprung.
Wir sind zwischendurch getrennt. Ja. Ich bin nicht zu Fuß gelaufen, sondern wir sind getrennt, hatten uns auch schon so überlegt, in welche Städte wir abklappern wollen.
Cool.
Und dann sind wir die Strecke halt abgelaufen.
Ja, da fällt mir jetzt das Wort Selbstwirksamkeit ein. Ne? Da wird ja auf einmal bewusst, was eigentlich alles möglich ist und welche Grenzen man irgendwo im Kopf hat, die sich dann wahrscheinlich auch wieder verschieben und wie offen diese Welt eigentlich sein kann. Ne?
Und zwar nur unter der Bedingung, dass du sagst, ich kann es mir vorstellen, ich glaube dran und ich will das machen.
Ja.
So wie jemand, der sagt, ich will, zum Beispiel, ich hatte mal einen Seminarteilnehmer, der war Mitte, Ende 20, der war Hubschrauberpilot. Und ein Hubschrauberpilot, also ein Pilotenschein, kostet über 100.000 Euro. Die hatte der natürlich nicht. Der hat den Traum aber schon mit 15 gehabt. Der hat dann immer zu diesem Hubschrauberort, wo der bei ihm irgendwie um die Ecke war, ist er immer wieder hingefahren, schon als Kind, und hat dann den Besitzer kennengelernt. Dann hat er gesagt, so, oh, ich würde auch so gerne, ja. Und dann hat er da stundenweise Hubschrauber geputzt und mitgeholfen, was er halt konnte. Und durfte dann für sein Mithelfen irgendwann auch diesen Pilotenschein machen. Und hat heute diesen Pilotenschein und fliegt auch ab und zu mal tatsächlich da umher. Und das hat er nicht bezahlt. Ich glaube, die Prüfung muss dann schon irgendwie bezahlen. Da hat dann Anfang 20 irgendwann die Prüfung gemacht. Aber er hat da nicht 100.000 Euro für bezahlt, sondern nur einen Bruchteil davon, weil er das eben mit seinem Engagement hinbekommen hat. Und dafür braucht es eben, je nachdem, was es für ein Ziel ist, schon ein Engagement, einen hohen Einsatz und andere Sachen dann eben nicht zu tun, weil das primäre Ziel ist. Und diese Klarheit für das primäre Ziel, die darf da sein und auch eine gewisse Unterstützung oder Toleranz vom Umfeld.
Ja, da ist bei mir vor ein paar Jahren der Groschen gefallen, dass du nicht alles haben und machen kannst, was alle anderen auch machen, wenn du weiterkommen willst. Du musst auf gewisse Sachen verzichten und ganz oft leider die Sachen verzichten, auf die du gerade eigentlich am meisten Bock hast. Du hast vorhin gesagt, Freunden irgendwie absagen, obwohl gerade echt eine coole Party wäre, auf der du alle deine Freunde mal wiedersehen könntest. Wenn du halt aber da genau dieses Podcast-Gespräch gerade hast und da dein Gesprächspartner gerade Zeit hat, dann musst du halt eine Entscheidung fällen. Möchtest du mit dem Podcast weiterkommen oder möchtest du auf diese Party gehen?
Also nochmal, ich bin ein großer Freund von der gesunden Flexibilität.
Ja.
Na, wenn du jetzt zu einer Hochzeit nach Las Vegas fliegen wolltest und der Flug geht heute Abend, weil morgen die Hochzeit ist, dann verlegen wir den Termin, ja? Und dann fliegst du dahin. Oder was auch immer du jetzt Wichtigeres hast. Nur weil wir es uns vorgenommen haben, heißt jetzt nicht, dass wir es auf jeden Fall gegen alle Widerstände durchboxen müssen. Da bin ich kein Freund davon, sondern es gibt ja bestimmt, manchmal will ich nicht jeden Preis bezahlen. Nur wenn ich jetzt alles haben will, wie du es gerade beschrieben hast, dann komme ich natürlich auch nirgends an.
Ja, richtig. Und das hat für mich auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Ja? Für mich selber Dinge in die Hand zu nehmen und für mich selber dann zu bestimmen, wo soll meine Reise hingehen? Ja, wo nehme ich tatsächlich auch selber die Verantwortung in die Hand, damit ich an dieses Ziel gelange? Und da würde mich jetzt so deine Erfahrung auch interessieren, wie du diese, ich nenne es auch Selbstführungskompetenz, ja, diese Eigenverantwortung unserer Gesellschaft, wie nimmst du die aktuell wahr?
Ich glaube, in meiner Coaching-Ausbildung haben wir ein Wochenende, also die ging ein Jahr, und es ging ein Wochenende nur um das Thema Verantwortung. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, ich bin für alles verantwortlich, was mir widerfährt. Wenn ich jetzt frisch geduscht, gestriegelt, im Anzug oder wie auch immer über die Straße laufe und dann fährt ein Auto durch eine Riesenpfütze und macht mich total dreckig und nass, habe ich dafür 100% Verantwortung. Weil ich weiß ja entweder, dass es geregnet hat oder ich weiß auch, dass es Pfützen geben kann. Und wenn ich mich auf die Straße begebe, dann kann sowas eben passieren. Natürlich ist das Auto da durchgefahren, aber ich habe mich an einen Ort begeben, wo es Pfützen und Dreck gibt. Wenn ich zu Hause bleibe, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt schon recht groß, dass ich mir meinen schicken Anzug nicht dreckig mache. Ja? Mhm. Aber wenn was passieren sollte und dir fällt mir die Decke auf den Kopf, was natürlich nicht passieren wird, aber ja, ich bin für alles verantwortlich, was mir widerfährt. Und nicht zu sagen, da waren die anderen schuld. Und das glaube ich, dass es gibt. Es gibt viele Menschen, die immer schauen, wer ist schuld? Mhm. Die anderen sind schuld. Die Regierung kriegt zu wenig Bürgergeld. Meine Führungskraft schmeißt mich raus oder ich werde gemobbt. Ich bin immer dafür verantwortlich, was mir widerfährt. Und jetzt sagen vielleicht einige, ja, aber wenn ich gemobbt werde, kann ich ja wirklich nichts dafür. Ich glaube, dass bestimmte Arten von, also kein Vorwurf an dieser Stelle, aber ich glaube, bestimmte Arten von Menschen werden gemobbt. Und die Frage ist, wie gehe ich dann mit dem Mobbing um, was mir widerfährt? Ich sage nicht, dass ihr das jetzt das super können muss, aber dann gibt's ja Menschen, YouTube oder Kollegen oder dein Podcast oder was auch immer, ja, oder Coaches, die einen dann unterstützen können, dass ich dann sage, ich gehe verantwortlich mit der Situation um, ich widerfahre hier schlechte Kommunikation von meinen Kollegen oder wem auch immer. Ich mache was damit und überlege mir, lass mich beraten, mach mich schlau, was ich tun kann, um das zu beenden. Ohne jetzt gleich den Job zu kündigen. Ja, das ist auch eine Variante, aber was habe ich denn vielleicht auch getan? Wie habe ich mich denn verhalten? Ja, es mag sein, dass die andere Person einen großen Anteil daran mitträgt, nur wir haben immer eine Mitverantwortung. Und das Schöne ist jetzt, das ist super wichtig, wenn wir das so sehen, dass wir für alles, was uns widerfährt, verantwortlich sind, dann können wir es ändern. Wenn ich da sage, die anderen sind schuld, ich nicht, dann kann es eventuell wieder passieren. In der gleichen Art und Weise. Also Verantwortung übernehmen heißt, ich habe es im Griff, es nächstes Mal anders zu gestalten. Und das ist die Kraft davon, voll Verantwortung zu übernehmen und nicht zu jammern oder zu meckern, dass die anderen an meiner Misere oder meine Jugend oder meine Eltern früher oder mein Klassenlehrer damals, ja, dass der angeblich schuld ist. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Und mit unserer Geburt haben wir automatisch eine bestimmte Verantwortung. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Mhm. Ich kann das sogar so sehen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass in Afrika Kinder sterben. Wie meine ich das? Ich könnte ja jetzt sofort nach unserem Gespräch 1.000 Euro für irgendeine Organisation überweisen, die armen Kindern oder hungernden Kindern in Afrika hilft. Ja, und dann würden weniger Kinder sterben. Und das könnten wahrscheinlich 99% aller Menschen, die diesen Podcast gerade hören, könnten das machen oder das YouTube-Video sehen. Könnten die alle machen. Machen sie aber nicht. Ist auch nicht notwendig. Ich spende jedes Jahr Geld, übrigens auch für Afrika, ja. Und das ist eine signifikante Summe. Damit leiste ich einen Beitrag. Ab und zu mache ich nur was zusätzlich, wenn ich was sehe, ja. Wir müssen uns nicht um alles kümmern, was wir sehen. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist nur, wir sind für alles verantwortlich, was hier in unserem Umfeld passiert. Mhm. Und wir könnten, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der baut Schulen in Afrika. Oder ein Kind, ich weiß nicht genau, ob es eine Schule was hat er durch Spendengelder finanziert, ist selbst hingefahren, alle paar Jahre ist er da unten und unterstützt das. Das heißt nicht, dass jeder das tun muss. Aber wir könnten das tun. Wir sind die Reichen. Wir sind Europa. Ja, und das heißt, ich sage nicht, jeder soll jetzt da spenden. Das ist nicht meine Botschaft. Nur, wir sind in gewisser Weise damit mitverantwortlich. Ob jetzt damit, dass wir jetzt schlecht schlafen können, soll niemand schlecht schlafen deswegen. Aber das glaube ich wirklich. Wir könnten diese Verantwortung jetzt annehmen oder nicht annehmen. Vor allem ist aber wichtig, alles, was uns widerfährt, das haben wir mit beeinflusst. Und mit unserer Geburt haben wir diese Verantwortung bekommen.
Also das heißt, am Anfang, ich war gerade am Anfang deines Monologs gerade, war ich so, boah, echt alles? Wie soll ich denn verhindern, dass ich so viel Steuern abgeben muss zum Beispiel? Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wäre dein Ansatz zu sagen, naja, du könntest ja eine Initiative starten, der Anti-Steuerverein, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, und der kümmert sich darum, wo sind Steuern wirklich notwendig und wo könnte der Staat gegebenenfalls auf Steuern verzichten, damit ich nicht so viel Steuern zahlen muss.
Ja, die Frage ist immer, inwiefern habe ich darauf noch Einfluss? Wenn wir beide uns entscheiden, in Deutschland zu wohnen, in welchem Land auch immer, dann sind wir automatisch bestimmten Regeln unterworfen. Und das finde ich auch sinnvoll, uns diesen Regeln zu unterwerfen, weil sonst wären alles Revoluzer und nichts wird hier funktionieren. Wir brauchen doppelt so viel Polizei und es wäre trotzdem Chaos. Das macht ja schon Sinn. Und ich habe mit meinem Leben, mit meiner Geburt in Deutschland und meiner Nicht-Auswanderung, habe ich die Verantwortung, hier Steuern zu zahlen. Ich habe mich entschieden, nicht auszuwandern. Also habe ich damit automatisch die Verantwortung, also finde ich jetzt schon gut, sich an bestimmte Regeln zu halten.
Ja, ja, ich versuche es nur auszureizen, gerade diese Idee.
Ja, mach das gerne. Ich bin da sehr extrem. Manchmal, ich habe jetzt auch ein, zwei andere Beispiele, die bringe ich jetzt nicht, die manchmal sehr polarisieren. Das mit Afrika fand ich jetzt auch schon so ein bisschen, um zu polarisieren. Wir müssen nicht jede Verantwortung annehmen, nur wir haben sie. Das ist meine Botschaft. Und das ermöglicht uns aber auch, Einfluss zu nehmen. Wenn uns wirklich Afrika nervt, dann könnten wir da hinfahren. Es gibt viele, viele Menschen, die sich da engagiert haben und ihr Lebenswerk da verbracht haben, um Menschen in diesem Kontinent zu helfen. Oder in Südamerika oder sonst wo, ist ja egal. Oder in Deutschland für Obdachlose, ja, was es alles gibt, die Tafel und so weiter. Da gibt es ja richtig, richtig viele Menschen, die sich da engagieren. Und es muss niemand hungern. Und manche sagen, ich nehme das an und arbeite für die Tafel Tag und Nacht. Und deshalb hungern weniger Obdachlose in Hamburg, in Bremen, in München und sonst wo.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, worauf habe ich Einfluss, oder? Also was kann ich auch tatsächlich beeinflussen und was nicht?
Genau, vielleicht ich mal was auf, jetzt spontan improvisiert. Ja. Wir haben, mal kurz hier, für die das auf YouTube sehen, die können es euch dann besser verstehen.
Genau.
Ich male jetzt hier gerade drei Kreise auf. Und der Kreis in der Mitte, da haben wir 100% Verantwortung. Weil das sind wir selbst. Unsere Emotionen gehören übrigens auch dazu. Auch für unsere Emotionen haben wir 100% Verantwortung. Das braucht vielleicht ein bisschen Training. Und ich sage auch nicht, dass wir nicht auch mal traurig sein dürfen. Das ist nicht meine Botschaft. Aber wir haben für unser eigenes Denken und Handeln haben wir 100% Verantwortung. Und auch Einfluss. Wenn wir es noch nicht gelernt haben, wie wir unsere Gefühle beherrschen, dann dürfen wir eben auch da lernen, uns ein Training suchen, Coach suchen oder was auch immer. Das ist 100%. Dann kommt der zweite Kreis. Da haben wir 1-99% Verantwortung. Da haben wir 1-99% Verantwortung, da haben wir nicht so viel, also das mit den Steuern, was du gerade sagtest, dass die Steuern reduziert werden, da würde ich mal sagen, die sind eher gering. Also für mich sind sie sehr gering, da kümmere ich mich auch null drum. Ja, ich zahle Steuern und wenn ich mehr verdiene, zahle ich auch noch mehr Steuern. Aber ist ja auch nicht schlecht, weil ich verdiene ja auch mehr. In einem der reichsten Länder der Welt, in dem ich mir keine Sorgen machen muss, dass hier nachts mein Haus überfallen wird oder jemand hier eindringt und ich im Weg in Gefahr bin und so weiter und so weiter. Und dann gibt es den Bereich, der dritte Kreis, ist halt, da habe ich 0% Verantwortung. Oder 0% Einfluss. Und ich empfehle jedem in diesem Kreis, wo ich 0% Einfluss habe, auch möglichst wenig Zeit zu verbringen. Ich konsumiere zum Beispiel recht wenig Nachrichten. Ja? Warum? Weil ich möchte mich, also ich konsumiere schon so Newsletter und sowas für das Thema Wirtschaft, Coaching, ich lese viel. Da konsumiere ich viel. Aber wenig Nachrichten, weil, guck doch mal bei Spiegel Online und zähl mal, wie viel von den 10 ersten Nachrichten sind negativ, wie viel sind positiv. 80% sind negativ. Will ich diese Information in meinem Kopf haben? Nein, möchte ich nicht. Und weil ich es auch nicht beeinflussen kann, Busunglück in Spanien oder keine Ahnung, was die Ampel macht oder gemacht hat und so weiter, da habe ich keinen Einfluss drauf und deshalb beschäftige ich mich damit auch sehr wenig. Jetzt weiß ich auch nicht in der Konsequenz, wie die ganzen Minister heißen. Weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Aber bringt mir auch nichts, das zu wissen. Es gibt Menschen, die wollen das wissen. Sie sind im Journalismus oder die sind einfach gesellschaftlich extrem interessiert. Und macht das, konsumiert diese Informationen. Ich konsumiere sie nicht, weil ich darauf weil sie mich eventuell, wenn sie negativ sind, negativ beeinflussen. Ich konsumiere viel, was das Thema Coaching, Leadership, Literatur, Bücher, YouTube und so weiter oder Kurse, die ich kaufe von Kollegen, da mache ich ganz viel, weil das ist für mich unheimlich wertvoll. Und so bereiche ich meinen Horizont. Ich habe schon gesagt, Wachstum ist mein wichtigster Wert. Nur in einer Art und Weise, die mir weiterhilft in meinem Denken und Handeln. Und deshalb konsumiere ich wenig Nachrichten, weil sie negativ sind, fast immer negativ sind. Und ich will auch nicht wissen, wer jetzt wie die Ministerin für so und so heißt, weil es interessiert mich nicht. Mich interessieren andere Sachen brennend und da geht auch meine Energie hin.
Ja.
Weil da bin ich entweder 100% oder 1-99% in der Lage, etwas zu beeinflussen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich komme jetzt gerade von 6 Wochen Urlaub in den USA, weil ich Elternzeit hatte und ich wollte ganz viel Datenvolumen sparen. Ich hatte zwar einige Gigabyte, aber ich wollte Datenvolumen sparen. Am Ende ist mir dann Datenvolumen übergeblieben, aber deshalb habe ich mich überhaupt nicht auf irgendwelchen Nachrichtenforen oder auf, geschweige denn Social Media. Social Media war komplett tabu, weil es natürlich super viel Datenvolumen konsumiert. Habe mich überhaupt nicht drauf befunden. Und was passiert ist, ist, mir war es dann auch irgendwann vollkommen egal. Ich hatte am Anfang schon noch so dieses Bedürfnis, oh, jetzt würde mich schon interessieren, was steht auf diesem Nachrichtenforum. Aber irgendwann war es mir dann egal. Und irgendwann ist mir dann auch bewusst geworden, weil zu dem Zeitpunkt war auch der Tornado in Florida, was natürlich schrecklich ist, dass sowas passiert, weil auch damit Leid einhergeht und so weiter. Aber letztlich mich persönlich, weil ich auf der Westküste war, also auf der anderen Seite des Kontinents war, mich persönlich hat das einfach nicht betroffen. Also ich habe davon nichts mitbekommen und dementsprechend war mein Kopf auch nicht bei einem Tornado, der in Europa am anderen Ende der Welt gefühlt passiert oder in meinem Fall am anderen Ende des Kontinents passiert. Drum habe ich das auch tatsächlich erst so richtig erfahren, als Bekannte nachgefragt haben, wie es uns denn geht. Und dann habe ich danach gegoogelt und habe dann schon kurz nachgeguckt und so. Aber was mir das nochmal gezeigt hat, ist, mein eigenes kleines Umfeld, das ich mir baue, das ist für mich eigentlich am allerrelevantesten, weil das ist das, was du sagst, das kann ich beeinflussen. Da bekomme ich die relevanten Informationen her. Das hat auch einen gewissen Wahrheitsgrad, würde ich mal sagen, gerade jetzt, wo wir auch dieses Zeitalter von KI betreten, ja, wo ganz viele gefakte Videos auch im Umlauf sind und so weiter und so fort. Das hat für mich den maximalen Wahrheitsgehalt, weil ich weiß, ich spreche mit echten Menschen und vor allem, wenn es von Angesicht zu Angesicht ist. Ja. Und das ist mir nochmal ganz krass bewusst geworden, dass mein kleines Umfeld, mein kleinstes Umfeld ist meine kleine Familie, dass das der größte Einflussbereich ist, den ich habe und das, was mich eigentlich am allermeisten jucken sollte und nicht irgendwelche Nachrichten, wenn irgendwas am anderen Ende der Welt passiert.
Genau. Ja. Vielleicht noch was, um es gerade zu sagen. Ich halte das nicht für richtig oder falsch, die Sachen zu konsumieren und nicht zu konsumieren.
Ich werde es auch wieder tun.
Ich wähle für mich halt aus, da möglichst wenig zu konsumieren, weil ich glaube, dass es für meinen Tag, für meine Ziele, für meinen Lebenssinn etc. Reduziere ich das.
Ja.
Ich gucke auch Social Media, natürlich, hier und da, ja. Und ich verdattle auch mal eine Viertelstunde oder auch mal eine halbe Stunde. Das mache ich auch. Nur ich reduziere das und gucke, dass vor allem diese Negativität nicht reinkommt. Jeder darf selber entscheiden und tut es ja auch, worauf er wie viel Lust hat.
Das ist du verschiebst halt deinen Fokus, ne? Jeder schläft 8 Stunden am Tag im Durchschnitt, dann gehst du noch. Also ich jetzt 8 Stunden auf die Arbeit, du als Selbstständiger kannst es dir natürlich selbst einteilen, aber die meisten gehen 8 Stunden dann noch mindestens auf die Arbeit und dann hast du noch ein paar Stunden über und damit kannst du dann machen, was du willst letztlich und du kannst es dir entweder dann in deinen Fokus auf den negativen Bereich richten oder dann etwas machen, was dir vielleicht auch tatsächlich in deinem direkten Umfeld was bringt. Ja. Also das ist ein Learning, das ich jetzt nochmal mitgenommen habe aus diesem Urlaub tatsächlich.
Also ganz kurz. Fokus, wir richten ja keinen Fokus auf das Negative, nur es kommt automatisch auf uns zu, wenn wir die Zeitung aufschlagen.
Ja.
Und die Frage ist, wie oft wollen wir welche Zeitung und welche Informationsquelle aufschlagen? Es gibt ja auch gute Hintergrundreportagen in Wochenmagazinen etc., die spannend und gut sind. Wenn dich das interessiert, guck das.
Ja.
Ja, dann informier dich da. Aber diese Fülle an diesen oberflächlichen Nachrichten, da ist halt viel Mord, Totschlag, Betrug, Verrat, was es alles so gibt.
Ja, das ist absolut richtig. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem schönen Thema noch, Markus. Ich bin jetzt nicht mehr nur für mich selber verantwortlich. Ich habe schon gesagt, ich war in Elternzeit jetzt. Ich bin inzwischen auch für einen kleinen Bambino zuständig. Hast du dir mal Gedanken gemacht? Weil du bist ja als Eltern auch irgendwie Führungskraft, wenn du so willst. Ja, du musst dein Kind ja irgendwie auf dieses Leben da draußen vorbereiten. Wie du bestimmte Lernen aus deinen Coachings auch auf Erziehung übertragen kannst und was man definitiv vielleicht auch nicht übertragen sollte auf die Erziehung?
Ich glaube, Führung und Elternsein, da gibt es ganz viele Parallelen. Wir sind verantwortlich dafür, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht. Also das ist meine Führungsphilosophie. Denen soll es gut gehen. Die sollen auch leisten, die sollen auch Ergebnisse produzieren. Aber genauso wichtig ist, dass es ihnen gut geht. Beides ist für mich gleich wichtig und bedingt sich auch gegenseitig. Menschen, denen es gut geht, können engagierten Job machen. Und Menschen, die gute Ergebnisse produzieren, werden wiederum motiviert davon. Es geht ihnen gut, sie genießen den Job und merken, dass sie einen Sinn erfüllen. Wenn angenommen, ich gehe jetzt davon aus, dass der Job, den sie haben, ein Job ist, den sie gerne machen und für den sie gerne reinknien jeden Tag. So, und Führungseltern sind dafür verantwortlich, wie eine Führungsperson für das Wohlbefinden der Familie, dass es denen gut geht. Und das heißt nicht immer, dass jetzt alles angenehm ist. Ja, Hausaufgaben machen haben vielleicht Kinder manchmal keine Lust. Trotzdem ist es wichtig, die Hausaufgaben zu machen. Und jeder Mitarbeiter und jede Führungskraft auch und alle Eltern haben auch manchmal Aufgaben, die sie nicht so gerne machen. Jeder hat das auf diesem Planeten, egal in welcher Rolle wir sind. Nicht alles macht Spaß. Ich nenne das auch Kröte schlucken. Wir dürfen ab und zu mal eine Kröte schlucken. Das gehört einfach dazu. Und die erfolgreichen Menschen, die machen die unangenehmen Sachen trotzdem, auch wenn sie nicht so viel Spaß machen. Und das gilt für Führungskräfte, für Eltern, für Kinder, für Erwachsene, für jeden. Immer mal wieder die Sachen, die unangenehm sind, trotzdem zu tun, obwohl sie unangenehm sind. Also habe ich jetzt immer Lust, ins Fitnessstudio zu gehen in den letzten drei Wochen? Ja, 100%. Nee, gestern Abend zum Beispiel war ich auch noch nach einem Coaching. Das war spät. Es war 8:30, als ich hingegangen bin. Aber ich wollte das unbedingt. Ich habe diesen Antrieb und deswegen ist es für mich teilweise unangenehm, aber auch ich freue mich drauf, das Ergebnis. Mein Wozu ist sehr klar. Und wir Eltern wie Führungskräfte, beide haben Verantwortung für die Kinder, für die Mitarbeitenden. Deshalb treffen Führungskräfte und Eltern Entscheidungen für die Firma, für das Unternehmen, für das Team, die Arbeitsprioritäten oder ziehen wir eine größere Wohnung, eine kleinere Wohnung, geben wir mehr Geld aus für den Urlaub oder weniger. Das alles entscheiden die Eltern oder die Führungskräfte für die Mitarbeitenden, für die Kinder. Mhm. Und das ist auch wichtig so, es ist keine Demokratie. Ein Unternehmen ist keine Demokratie, eine Familie ist auch keine Demokratie. Vielleicht sagen jetzt, hast du vielleicht nachher drei Kinder und die überstimmen dann die Eltern, dass wir jetzt sonst wohin fahren in Urlaub, was irgendwie die ganzen Ersparnisse des Jahres aufbraucht. Ja, das ist keine Demokratie oder in welcher Stadt wohnen wir, in welchem Luxus-Apartment oder in einer ganz normalen Wohnung. Das ist keine Demokratie, sondern es gibt immer Anführende, Eltern oder Führungskräfte, die Entscheidungen treffen für die anderen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also was übertragbar ist, du hast ja gefragt, was ist übertragbar, wo gibt es Parallelen? Wo es keine Parallelen gibt für mich, ist Kinder, die machen manchmal Sachen oder sagen manchmal Sachen, gerade wenn sie eben noch Kinder sind, noch nicht jugendlich, dann sagen sie sowas wie, du bist blöd, Papa, oder ich hasse dich, habe ich auch mal gesagt, ja, ich glaube, ich habe es nicht laut ausgesprochen, meinen Eltern gegenüber gesagt, habe ich es aber. Und wenn ich gesagt hätte, wäre wichtig, dass dann wenn jetzt das ein Mitarbeiter sagt, du A-Punkt, du I-Punkt zu seiner Führungskraft, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und dann würde ich ihn dafür auch in die Verantwortung ziehen. Aber Kinder sagen solche Sachen nicht, weil sie, also natürlich denken, sind sie im Moment sauer oder traurig oder frustriert, aber letztendlich, ich war mal bei einem Seminar von Pater Anselm Grün, sehr spannend, und der hat mal gesagt, jeder Mensch, der Unrecht tut oder etwas Böses tut, der tut das aus einer inneren Not heraus. Jeder, der, also auch ein Verbrecher, tut das aus einer inneren Not heraus. Er hat das einfach nicht gelernt. Sein Kopf funktioniert so. Er ist in einem Umfeld, wo die auch alle so sind und er traut sich nicht, da rauszubrechen, aus der Bande oder wo auch immer, wo er da reingeraten ist und hat diese Not und macht deswegen mit. Er hat die Not, dass er nicht da rauskommt. Er ist trotzdem 100% dafür verantwortlich, dass er da als Verbrecher agiert, das ist natürlich klar. Aber er kommt da nicht raus. Und ein Kind, das ist vielleicht traurig oder frustriert, weil es nicht das Lieblingsessen gibt oder das Lieblingsessen ist angebrannt und kannst deswegen nicht essen und ist deswegen doof und sagt vielleicht du blöde Mama oder du blöde Kuh oder noch andere schlimme Worte. Und dann ist wichtig, dass die Eltern verstehen, da ist jetzt gerade eine innere Not in meinem Kind. Das ist gerade frustriert oder traurig oder fühlt sich hilflos Und jetzt ist wichtig, dann nicht zu sagen, Mensch, wie, was fällt dir einfach ein, so mit mir zu sprechen, sondern sowas zu sagen wie, oh, ich verstehe, du bist sauer oder du bist traurig oder du bist wütend. Was ist denn los? Und nicht auf das Wort einzugehen, was ja böse und vielleicht brutal und aggressiv ist, sondern zu verstehen, was da ist. Ich bin sowieso ein großer Freund von Zuhören und von Verstehen. Das gilt wieder jetzt in beiden, bei Führungskräften und bei Eltern. Verstehen, was da los ist. Und nicht nur, weil ein Widerstand ist, diesen Widerstand verurteilen, sondern zu fragen, Mensch, was ist denn los? Erzähl mal, wie du zu dieser Meinung kommst. Mhm. Beim Mitarbeiter und einer Führungskraft. Und bei den Eltern eben eher dieses Einfühlsam, ich nehme dich mal auf den Arm. Aber das ist anders, weil Kinder einfach anders kommunizieren als Erwachsene.
Ja. Ja, klar. Also alleine, dass sich das Gehirn ja noch bis irgendwie Mitte 20 weiterentwickelt, heißt ja schon, dass es da eine gewisse Differenz geben muss. Aber interessant, ja. Also du nimmst diese Wertung, dieses von bestimmten Begriffen einfach raus, nimmst die Frustration, also die Emotion dann letztlich wahr und versuchst dann zu erkunden, wo kommt denn die Emotion eigentlich her und können wir das irgendwie lösen.
Genau. Und das gleiche Prinzip gilt wiederum auch für Erwachsene, wenn es Konflikte gibt, wenn es Widerstand gegen Veränderung gibt, wenn jemand, warum auch immer, bockig ist, dann ist immer, also der gute Weg bei einer Führungskraft und auch bei Eltern, ist den anderen zu verstehen, nicht zuzustimmen, dass das die richtige Reaktion ist, sondern zu verstehen, was da los ist und zu schauen, welche Bedürfnisse sind gerade verletzt. Und nochmal, es ist kein Wunschkonzert, es dürfen nochmal Sachen anstrengend sein, aber wenn jemand sehr emotional und am Boden ist, dann brauche ich halt eine Führungskraft oder einen Elternteil oder einen Freund oder eine Partnerin oder einen Partner, der hinter die Fassade kommt. Schaut, ich nenne das Zwiebelschälen. Also die äußerste Schicht der Zwiebel ist Wut, sind vielleicht auch aggressive Worte oder Widerstand. Nur was ist denn die nächste Zwiebelschicht? Und was ist letztendlich der Kern der Zwiebel?
Ja.
Welches Bedürfnis, welches menschliche Bedürfnis, was wir alle hier und da haben, wurde verletzt und darf Rücksicht drauf genommen werden. Wie gesagt, kein Wunschkonzert. Wenn ich sage, ich will jetzt nur noch 2 Stunden arbeiten, für 8 Stunden bezahlt werden, dann würde ich sagen, ja, sorry, geht halt nicht.
Ich auch.
Dann darfst du gerne einen anderen Job suchen.
Ja.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kümmerst dich gerade um ein krankes Mitglied in deiner Familie und willst deswegen temporär nur 6 Stunden arbeiten und kriegst es entweder weniger Gehalt oder nimmst deine Urlaubstage dafür die nächsten 3 Wochen, dann finden wir da einen Deal, dass du nur 6 Stunden arbeitest, nimmst Urlaubstage oder wirst temporär ein bisschen weniger bezahlt, wie auch immer die Regelung ist, oder sogar ganz großzügig, für die nächsten 3 Wochen schenke ich dir 2 Stunden pro Tag, weil du da einen extremen, extremen Härtefall in deiner Familie hast. Das darf sich auch rumsprechen, weil das kriegst du nur, wenn sich ein extremer, extremer Fall da ist. Also wenn meine Mitarbeiterin verabredet ist für irgendwas, dann sage ich, okay, komm, dann gucken wir, dass wir es hinkriegen. Ich will möglichst die Bedürfnisse meiner Mitarbeiterin erfüllen. Und wenn ich für sie ganz viel Freiheiten gebe, was ich tue, dann geht sie für mich auch die extra Meile. Das ist das Prinzip der Reziprozität, der Gegenseitigkeit. Wie du mir, so ich dir.
Ja.
Wenn wir für andere da sind, kriegen wir auch was zurück.
Ja, ja.
Nicht mit dem Ziel, was zurückzukriegen, aber für andere da sein und andere verstehen.
Ich wollte gerade sagen, das, was ich daraus posaune oder was ich in die Welt trage, das kommt dann von selbst wieder zurück. Und ich glaube auch, wichtig ist, nichts in die Welt zu tragen, damit ich wieder was zurückbekomme, sondern ich trage es in die Welt raus, weil ich das in die Welt raustragen möchte und gucke halt dann, was zurückläuft, automatisch zurückläuft. Ja.
Genau, das passiert einfach.
Du hast auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Thema Zuhören. Und dieses Thema Zuhören beschäftigt mich tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Ich nenne diese Gespräche, die manchmal etwas unangenehm sind, ich auch Gespräche. Also Gespräche, wo ich was erzähle und mein Gegenüber fängt dann an, von ich auch zu erzählen.
Ach ja.
Ja, also was ich auch gemacht habe und den Fokus wieder auf mich lenke, statt mir oder wem auch immer dann zuzuhören. Warum fällt es den Leuten, und ich kann jetzt keinen Zeitpunkt nennen, wann ich das realisiert habe oder wann es vielleicht mehr geworden ist. Du hast ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich, vielleicht kannst du einen Zeitpunkt benennen oder vielleicht war es auch schon immer so. Aber wieso fällt es den Leuten so schwer, zuzuhören, statt direkt loszuplappern und seine Meinung kundzutun? Ich erwische mich selber auch ab und zu dabei, dass ich genauso bin. Ja, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ja. Da ist, glaube ich, keiner perfekt. Aber es ist trotzdem so schwer, einfach nur zuzuhören, erstmal aufzunehmen, dann zu bewerten, nachzudenken und erst dann zu sprechen.
Ja.
Wieso ist das so schwer?
Du meinst diese Leute, die so 80-90% Redeanteil haben in dem Dialog, ne?
Ja.
Auch unter Freunden zum Teil.
Ja, ja, absolut.
Ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht reflektieren, die so sind, die diesen hohen Redeanteil haben. Wenn man die mal fragen würde, sag mal, wie würdest du es eigentlich finden? Ich liebe die Perspektivwechselfrage. Wie würdest du es denn finden, wenn wir im Gespräch, wenn ich 80% der Zeit rede und du nur 20? Ja, wie meinst du denn das jetzt? Ja, ich empfinde es momentan so, dass du 80% der Zeit redest, wenn wir uns zu zweit treffen und ich nur 20. Und ich führe solche Gespräche immer wieder auch mit den Menschen, die mich umgeben, weil ich das, also wenn ich die sehr mag, dann treffe ich mich mit denen weiter und lasse das auch geschehen. Wenn ich die aber nicht so sehr mag, dann sage ich denen das. Und die finden das meistens doof. Es gab mal eine Person, der sagt, ja, okay, ja, die Person mag ich immer noch, aber ich treffe die Person nicht mehr. Mhm. Weil die Person damit nicht aufgehört hat. Obwohl wir darüber gesprochen haben. Und dann, okay, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann, wenn du das so machen möchtest, dann mach das so. Warum machen das die Leute? Also grundsätzlich reflektieren sie sich nicht, was es auch für eine Wirkung hat auf andere. Und es gibt ja auf jeder, wie heißt das, auf jeden Topf passt ein Deckel oder so. Mhm. Ja, es gibt ja auch die Menschen, die einfach gern super zuhören, die gar nicht so viel reden wollen. Dann passt das natürlich super. Ja, die eine Person, ein Paar, die eine Person redet die ganze Zeit, die andere Person hört total gern zu. Beide sind glücklich. Wunderbar. Warum tut das die Person? Ich stelle mir die Frage auch immer wieder, ist bei jedem ja anders. Manche glauben, sie wissen es besser. Manche lieben es einfach, sich darzustellen und brauchen das. Also sie haben ein inneres Bedürfnis, sich darzustellen. Wenn sie nicht reden, dann werden sie nervös, wenn sie zuhören müssen, weil reden können sie. Irgendwie haben sie das sicher auch aus ihrer Persönlichkeitsstruktur, sowohl vom Vorleben als auch so tickig halt. Manche Leute ticken ja auch einfach auf eine bestimmte Art und Weise und sind eloquenter als andere. Was geht denen vor? Also sie sind nicht reflektiert, sie lieben ihre eigenen Meinungen. Also das Grundprinzip heißt für mich, sie lieben ihre eigenen Ideen mehr als die Ideen der anderen. Weil wenn mich du wusst mich jetzt ja, ist ja klar, dass du mir Fragen stellst. Ja.
Yeah.
Wenn wir jetzt zusammen ein Bierchen trinken und wir unterhalten uns, du erzählst irgendwas, jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder das, was du sagst, finde ich gerade spannend, ich will mehr von dir hören. Oder ich will mehr meine Meinung kundtun in diesem Gespräch. Und je nachdem, was größer ist, stelle ich entweder Fragen oder ich erzähle. Da ich jetzt aber erzähle, ist ja wohl offensichtlich mein Interesse, meine Meinung kundzutun in diesem Dialog, den wir gerade zusammen haben. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich in allermeisten Fällen nicht reflektiert. Im Sinne von, bin ich jetzt interessiert daran, was Max mir erzählt? Oder möchte ich lieber erzählen, was ich da mal erlebt habe? Ach, ich würde lieber erzählen, was ich da erlebt habe und nicht das hören, was Max sagt. Deshalb rede ich jetzt mal 5 Minuten am Stück.
Ja.
Das reflektieren die Menschen nicht. Wenn sie es reflektieren würden und auch das Feedback bekommen würden, von denen, die das nicht gut finden. Ja, manche finden es ja gut und lassen sich gerne beschallen. Das ist ja auch okay. Dann würden sie es wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern. Aber da diesen Menschen das niemand sagt. Und es gibt Möglichkeiten, wenn Menschen daran arbeiten wollen. Ich coache ja regelmäßig Führungskräfte, sind das meistens, die sagen, ich möchte mehr Fragen stellen. Ich möchte mehr Lösungen von und Kreativität von meinen Mitarbeitenden, statt die nur immer selber die Kuh vom Eis zu holen. Es gibt da Wege hin. Nur da dürfen sie erstmal reflektiert erkennen, dass es so ist. Und die negative Konsequenz erkennen, die das hat, wenn sie das tun. Mhm. Dann besteht eine Chance, dass sie sich anders verhalten, mit einer bestimmten Methode natürlich. Die meisten sagen mir auch im Seminar manchmal, ja, hat mir schon mal jemand gesagt, dass ich 80% Redeanteil habe. Ja, und willst du es verändern? Ja, wäre schon schön. Aber das sind wieder so wie, mir gefällt die Idee. Mhm. Aber ich bin nicht wirklich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Können wir auch drüber sprechen, was das hier relevant ist. Die meisten wissen es nicht, reflektieren es nicht und machen deshalb immer so weiter.
Ja, ja. Okay, das heißt, dein erster Schritt wäre ansprechen und dann für mich nochmal zu reflektieren, wo besteht für mich sozusagen die Wertigkeit in diesen Dialogen oder in diesen Beziehungen, die ich dann habe, als jemand, der einen größeren Zuhöranteil hat.
Also du bist jetzt in einer, jetzt weiß ich nicht, welche Rolle du jetzt fragst. Bist du da im 1:1 und du bist derjenige, der zugetextet wird? Oder
zum Beispiel, ja, genau. Also wenn ich derjenige bin, der eher zugetextet wird, dann bin ich derjenige, der dann auch da wieder, ja, Eigenverantwortung und Einflussbereich, derjenige, der dieses Thema dann auch beeinflussen kann und dann ansprechen kann, damit sich die Dinge so verändern, wie sie mir recht sind.
Genau. Ja. Das Ansprechen, diese Klarheit erstmal, was will ich eigentlich, das ist okay. Ich habe viele Situationen, auch wenn ich trainiere, wenn ich Coach bin, wenn ich Speaker bin, habe ich viele Situationen, da erzählen mir andere Menschen, was bei ihnen so los ist oder was sie halt erlebt haben oder eine Expertise. Und das ist für mich völlig okay. Dann habe ich einen Redeanteil von 20%. Kann ich super mit umgehen.
Ja.
Wenn es mir stinkt, sage ich irgendwann was.
Ja, ja.
Weil dann sonst ist es ja, das ist ja dann ein endloser Konflikt, wenn ich das nie sage, dann werde ich irgendwann rausposaunen wahrscheinlich oder den Kontakt abbrechen. Das ist ja auch nicht im Sinne.
Ja, ja, total richtig, total richtig.
Oder es probieren. Ich habe es ja einmal probiert. Mit einer Person habe ich es mal gesagt, ein Freund von mir, und der wollte das nicht verändern. Ich habe gesagt, okay, dann melde ich mich bei dir auch nicht mehr, und das hat dann auch gemerkt, und dann treffen wir uns jetzt eben nicht mehr.
Ja, ja.
Aber ja, die Person ist mir immer noch sympathisch, ja, ich mag den immer noch.
Ja, ja, ich verstehe schon, was du sagst. Das gehört zur Priorisierung und zum Erwachsenwerden, sage ich mal, mit dazu, dann auch solche Entscheidungen für sich selber treffen zu können. Ne?
Wir sind wieder beim Thema Klarheit, wo wir begonnen haben heute im Gespräch. Was ist mir wie wichtig?
Ja.
Und das immer wieder zu reflektieren. Vielleicht an der Stelle, ich empfehle auch jedem einmal im Jahr, ich mache das immer Anfang Januar, 1,5 oder 2 Tage Auszeit zu nehmen, mal zu überlegen, wie lebe ich mein Leben aktuell? Rückblickend, wie war das Jahr? Und überlegen, wie möchte ich das neue Jahr gestalten? Mhm. Wirklich eine Auszeit zu nehmen und da rauszugehen. Ich hab schon drüber gesprochen, ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Führen wie ein Löwe. Und da habe ich auch Reflexionsfragen drin, können wir gerne nochmal verlinken. Ich glaube, es war die Episode 77, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt.
Ja, wir können das gerne in die Shownotes mit dazu packen.
Episode 77, das Strategie-Meeting mit mir selbst in dem Podcast Führen wir ein Löwe. Und da gibt es viele, viele Fragen. Auch ich habe noch andere Folgen verlinkt, wo noch mehr Fragen kommen. Und wirklich sich damit mal auseinanderzusetzen, was will ich, was gefällt mir, mit welchen Freunden möchte ich mehr Zeit verbringen, mit welchen möchte ich weniger verbringen, wo möchte ich hinreisen, was möchte ich tun mit meiner Familie, wie viel Zeit möchte ich mit meinen Eltern verbringen, wie viel Sport und so weiter und so weiter. Mhm. Das wirklich regelmäßig zu tun und dann natürlich auch zu reviewen, so wie das in der Firma gemacht wird. Die gucken immer nach, wie sind die Umsätze in der jeweiligen Woche.
Yeah.
Vielleicht einmal im Quartal hinzuschauen, sag mal, wie läuft das eigentlich? Ich brauche diesen Review. Wenn wir den nicht haben, dann vergessen wir Sachen.
Wie lange dauert so eine Session bei dir, wenn du dich da hinhockst Anfang des Jahres und dir da Gedanken zu machst?
Zwischen 1 und 2 Tagen. 1,5 meistens. Ich habe am liebsten 2 Übernachtungen. In einem Hotel auch meistens, um wirklich rauszukommen. Weil wenn ich zu Hause bin, ich hab's auch mal zu Hause gemacht. Und dann räumst du doch einen Keller auf. Oder ach, was ist denn jetzt für eine Ausrede, das nicht zu machen? Weil Zeit mit sich selbst zu verbringen, das ist nicht, und dann eben kein Social Media zwischendurch zu machen, sondern wirklich da diesen Tag mit sich selbst zu verbringen, um diesen Fragen zu verbringen und nachzudenken, lange Spaziergänge machen oder Sauna oder so, ist schon auch eine, ja, machen die meisten eben nicht, und ich darf mich da auch immer wieder konzentrieren und sagen, Markus, kein Social Media heute.
Aber das machst du dann sowohl für deinen beruflichen Kontext als auch in deinem privaten Kontext, oder?
Genau,
du verbindest das miteinander, weil du eben als selbstständiger tätig bist.
Genau, für das ganze Leben, sowohl privat als auch beruflich.
Ja, wobei natürlich auch als Angestellter kann ich natürlich mir diese Fragen beruflicher Natur stellen.
Absolut, ne? Ja. Absolut. Wo will ich hin? Will ich eine Weiterbildung machen? Die meisten Leute geben unheimlich viel Geld aus für Urlaub, für Auto und Klamotten. Und für Weiterbildung sagen, nee, Weiterbildung, da gebe ich, das muss der Arbeitgeber bezahlen. Mhm. Also sorry, wenn ich in mich investiere, ist die beste Investition. Und wenn mein Arbeitgeber das nicht in mich investiert, dann investiere ich selbst in mich, um weiterzukommen. Weil das kann mir niemand nehmen. Klamotten, Urlaub ist schön und fahr in Urlaub. Aber überleg mal, wie kannst du dich vielleicht weiterbilden? Und klar, YouTube kannst du ganz, ganz viel auch umsonst kriegen, empfehle ich auch super. Aber manchmal ist es auch gut, mal ein paar Euro auszugeben, um da mehr zu wissen.
Gerade zur jetzigen Zeit, ne? Du hast jetzt momentan in der Wirtschaft eine brutale Verunsicherung. Und gerade jetzt macht sicherlich so eine Weiterbildung an der einen oder anderen Stelle durchaus nochmal Sinn, um sich da eben von der Masse abzuheben und da den Invest vielleicht nicht in den neuen Hoodie zu nehmen, sondern in sich selbst. Wie geht man am besten oder wie gehst du oder ihr gerade mit so einer Verunsicherung um? Also was sagst du Führungskräften, wie sie mit solchen Unsicherheiten umgehen sollen?
Also das eine ist der Medienkonsum. Ich habe vor drei oder vier Tagen habe ich mal recherchiert. Da ging es, glaube ich, geschaut Wachstum, Bruttoinlandsprodukt. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, wir sind ja in einer Rezession. Das wusste ich vorher gar nicht. Minus 0,2% wurde irgendwie an. Ja, also Minuswachstum heißt
Rezession.
Das, weil ich so wenig konsumiere, war mir das überhaupt nicht bewusst. Für mich ist es nicht relevant. Weil ich brauche ja gar nicht 1000 Kunden. Ich habe im Jahr vielleicht 100 oder vielleicht 200 Führungskräfte, die ich coache oder die ich trainiere. Mehr nicht. Ja, viel 1:1 oder viel in Gruppencoaching, vielen Seminaren. Gut, bei Vorträgen werden es dann schnell mehr, ja. Ich brauche nicht 1000 Kunden. 2009, als die Wirtschaft zusammengebrochen ist, habe ich 20% mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor, weil ich ein oder zwei Kunden gewonnen habe. Deshalb beschäftige dich mit dir. Gute Leute werden immer gesucht. Gute Leute finden auch immer Jobs. Natürlich ist das doof, wenn jetzt mein Werk geschlossen wird. Frustrierend und so weiter und so weiter. Aber gute Leute werden immer gesucht. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Also investiere in dich, in deine Ausbildung. Mach eine Abendschule. Was ist das genau, wo du gerne hin möchtest und welche Jobs? Welche Qualifikation brauche ich da? Und mach dann diese Qualifikation.
Ja. Aber jetzt bin ich vielleicht sogar Führungskraft und muss meinen Mitarbeitern ja natürlich auch irgendwo Sicherheit vermitteln oder, also darauf zielt die Frage so ein bisschen ab, wie gehen die Führungskräfte damit um, was machst du da?
Also das Beste, was wir tun können, um einen sicheren Job zu haben, ist heute einen möglichst guten Job zu machen. Das gilt für mich selbst als Führungskraft und das gilt für meine Mitarbeitenden oder gilt für die Mitarbeitenden, die hier zuhören. Ja, mach selbst einen möglichst guten Job. Frag deine Führungskraft auch gerne, Mensch, wenn du sehr engagiert bist, wenn du weiterkommen willst, was kann ich denn noch tun, um einen guten Beitrag zu leisten hier? Oder eine andere Frage, wenn es mir um eine Gehaltserhöhung geht, da habe ich neulich von einem Kollegen gehört, die Frage finde ich super schlau, zu sagen, liebe Führungskraft, ich möchte in einem Jahr 800 Euro mehr im Monat verdienen oder 200 oder 1000, keine Ahnung, was jetzt eine realistische Zahl ist. Was muss ich tun, um in einem Jahr diese Gehaltserhöhung zu bekommen? So, das heißt erstmal positives Signal, ich will leisten. Positives Signal, ich will mich weiterbilden, ich will mehr Gas geben. Positives Signal, ich bin hier da für Sonderaufgaben. Heißt aber auch, liebe Führungskraft, ich bin jetzt nicht jeden Tag bis 22 Uhr da. Das darf natürlich auch gerne, darf sich wieder Klarheit, ja, abgegrenzt werden. Was will ich? Ich will jetzt schon mehr Geld verdienen, aber ich will nicht deswegen jeden Tag 2-3 Stunden mehr arbeiten. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber diese Klarheit und dieses Engagement dann zu zeigen, der beste Job, den jeder machen kann, der diesen Podcast hört, ist, mach einen guten Job, engagier dich, sprich mit deiner Führungskraft, sei im Dialog mit deiner Führungskraft, wie zufrieden bist du mit dir, regelmäßig und überleg dir, wo willst du hin? Wo willst du in 2, vielleicht in 10 Jahren, wissen wir es nicht, finde ich, manche haben so eine Vision, so eine lange Vision und manche sagen auch, nee, das, so ticke ich nicht, da ticken Menschen unterschiedlich, aber ich will in 2-3 Jahren möchte ich ganz gern okay, was gibt's denn zu tun? Wie darfst du dich denn weiterbilden, um in 2-3 Jahren da zu sein? Sprich mit Leuten, die da schon sind, wo du in 2-3 Jahren sein möchtest und frag die, was hast du für eine Ausbildung? Wie tickst du? Warum bist du erfolgreich? Warum bist du ausgewählt worden vom Unternehmen für diese Position? Sprich mit solchen Leuten, statt zu warten, wieder das Thema Verantwortung übernehmen, statt zu warten, bis dir das widerfährt. Sorg dafür, dass es dir widerfährt. Und wenn es dir nicht in dem Unternehmen widerfährt, diese Versetzung oder Beförderung, dann bilde dich weiter und bewirb dich bei Unternehmen, wo es sowas gibt.
Mit den Leuten zu sprechen, die da sind, wo du sein möchtest, ist, glaube ich, ein guter Tipp. Das ist richtig clever. Cool. Markus, vielen, vielen Dank erstmal für deine ganzen Insights. Ich werde mich auf jeden Fall mit meiner Frau hinsetzen und am Anfang nächstes Jahr mal so einen Plan für die Family machen. Nicht nur für mich selber, sondern für die Family machen, was für uns so ansteht. Das ist ein guter Hinweis und da mal einen Tag zu investieren. Ich glaube, das schafft auch in der Familie Klarheit. Das nehme ich jetzt nochmal mit für mich aus den letzten Gedanken von dir. Wie gesagt, vielen, vielen Dank erstmal für diese ganzen Insights, die gerne, super gerne. Wertvoll sind und auch für deine Geschichten. Markus, ich könnte mit dir jetzt noch Stunden weiter sprechen, Ich weiß aber, du hast, dich kann man auch anderweitig nochmal verfolgen oder du hast noch andere Kanäle, wo man mehr Input von dir bekommen kann. Magst du den Zuhörern gerne ganz kurz einmal mitgeben, wo man mehr von dir erfahren kann? Ich weiß, dass bald ein Coaching ansteht. Gib uns einfach mal ganz kurz die Batterie, wie man mehr von dir bekommen kann.
Genau. Wenn du regelmäßig kostenlos von mir weitere Infos bekommst zum Thema sich selbst führen und Mitarbeiter führen, dann empfehle ich den Podcast Führen wie ein Löwe. Überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes etc., Führen wie ein Löwe oder meinen Namen eingeben, Markus Jotzo. Jede Folge ist, anders als bei dir, Max, nur eine Viertelstunde. Mhm. Ich habe viele Führungskräfte, die können sich nicht so lange konzentrieren.
Die brauchen
Snacks. Ich übrigens auch ganz schwer, deswegen mag ich lieber die kurzen. Und bei mir ist eben auch immer maximal eine Viertelstunde. Das ist eins im Podcast. Das zweite wäre Instagram oder LinkedIn. Da gerne folgen, YouTube-Kanal. Und was ich mache immer wieder auch kostenlose Live-Trainings, Online-Trainings. Das nächste Mal auch wieder am 23. und 24. November. Und danach das nächste Mal am 1. und 2. Februar. Immer zwei Tage, 10 bis 14 Uhr an beiden Tagen. Also ich teile ganz viel Content für Führungskräfte zum Thema sich selbst führen und zum Thema Mitarbeiter führen. Also mein Kernthema ist schon Führung, also Führungskräfte. Habe aber immer auch ganz viel drin zum Thema sich selbst führen, Prioritäten setzen, Nein sagen, gesund ernähren, Sport machen. Das ist einfach dieses Rundum-Programm, für das ich stehe, weil wenn eine Führungskraft nur im Job gut ist und privat irgendwie dann Übergewicht oder schlechte Ernährung, dann sind wir auch nicht leistungsfähig im Job. Deshalb schaue ich mir mal beides an. Mhm, geil. Also da gerne einfach folgen, gerne Insta, LinkedIn, YouTube und Podcast hören, wer möchte. Und wie gesagt, vielleicht können wir was machen mit dem Link zu dem
Auf jeden Fall. Also ich wollte sowieso gerade sagen, wir verlinken alles in den Shownotes, auch den Link zu dem Training, damit alle direkt Zugriff drauf bekommen und da schnellstmöglich dann auch zu deinen Seiten kommen. Genau.
Genau. Ich teile ganz viel gratis. Ja, das ist einfach um mich bekannt zu machen. Ich mache das seit 20 Jahren, bin ich jetzt Coach. Teile ich einfach ganz viel gratis, weil Coaching ist immer auch eine Vertrauenssache und deshalb gibt es ganz viel Content bei mir gerade. Ja. So wie heute hier im Gespräch mit dir.
Der auch super wertvoll ist. Von dem her vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit, die du genommen hast. Markus, diese eine Stunde, die wir jetzt schon wieder sprechen, die ist vergangen wie im Flug. Von dem her, ich bin gespannt, wie es Feedback sein wird. Mir hat es auf jeden Fall schon mal sehr gefallen. Ich habe wieder einige Erkenntnisse mitnehmen können, genauso wie auf der ZP letztens. Von dem her, dir erstmal alles, alles Gute, einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald, Markus. Dankeschön.
Dankeschön für die Zeit.
Gerne. Tschüss an die Zuhörer. Ciao, ciao.
Tschüss.